Ja, ein herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wir haben schon uns im letzten Lied jetzt einfach mit den Herzen unserem Herrn zugewandt. Lasst uns unser Hören auch noch vor Gott bringen und um Beistand bitten. Wir beten zum Einstieg nochmal. Lieber Vater, hab du Dank für dein kräftiges und lebendiges Wort. Bitte hilf uns, dein Wort zu verstehen und bitte hilf uns zu leben, was du uns heute durch dein Wort lehren willst. In Jesu Namen. Amen. Ja, Martin sagte es schon, unsere Predigtreihe führt uns gerade durch das Buch Esra. Und letzten Sonntag hat uns Matthias die Predigt über die Kapitel 5 und 6 gehalten. Heute wollen wir mit den Kapiteln 7 und 8 anknüpfen. In den Bibeln beginnt mit der Seite 365. Ich möchte uns zum Einstieg vor Augen führen, wo wir gerade so im Buch Esra stehen. Wo sind wir zu Beginn dieses 7. Kapitels? Wir verfolgen das von Gott auserwählte Volk Israel in einem Prozess der Wende. Und Israel befand sich lange Zeit jetzt in Gefangenschaft in Babylon, weil es unter anderem eigene Götzen aus Holz und Stein mehr verehrt hatte als den lebendigen Gott. Und ja, deswegen die Gefangenschaft, aber inzwischen sind auch die Perser erstarkt und sie haben Babylon erobert. Und unter der Herrschaft des Königs Kyros kehrte jetzt schon ein Teil dieser Gemeinde wieder zurück nach Jerusalem. Sie bauten nach vielen Widerständen den Tempel in Jerusalem wieder auf. Und die vielen Tränen, sie wichen ganz allmählich einer hoffnungsvollen Freude. Ja, so lange hatten sie warten müssen und jetzt endlich steht dieser Tempel wieder, der ja die Gegenwart Gottes unter seinem Volk repräsentierte. Und endlich, ja, dieser ersehnte Neuanfang, es ist so eine Stimmung, Halleluja. Und äußerlich gab es in diesem Sinne also eine Reformation, eine Wiederherstellung, es gab eine Erneuerung. Aber wir können uns die Frage stellen, wie geht das jetzt weiter? War es das schon oder ja, wie geht die Erneuerung insgesamt weiter? Oder wir können uns heute auch fragen, wie stellen wir uns persönlich eigentlich Reformation, einen Prozess der Reformation vor? Was wäre dafür alles erforderlich? Wie würde Gott handeln? Muss seine Gemeinde To-Do-Listen erfüllen? Muss sie richtige Tools anwenden? Das sind alles Fragen, die so zum Reformationsjahr passen, aber auch zum heutigen Bibeltext. Und um darauf einzugehen, möchte ich mit uns abschnittsweise durch die Kapitel gehen, wobei uns Theo zweimal die Lese halten möchte. Und anschließend wollen wir auf das Warum und Wie der Geschehnisse eingehen und schließlich nach einer Anwendung für uns suchen. Bevor wir uns aber an den einzelnen Versen entlang hangeln wollen, will ich uns einen Vorschlag machen, einen Vorschlag für eine grobe Gliederung. Und ich denke, das hilft uns tatsächlich auch den Inhalt so ein Stück weit besser zu verstehen. Ich erhebe aber dabei keinen Anspruch darauf, dass dies jetzt die einzig wahre Einteilung wäre. Ausgangspunkt für meinen Vorschlag ist das Leitmotiv unseres Abschnitts. Die gute Hand des Herrn. Und wir finden diesen Ausdruck insgesamt 6-mal in beiden Kapiteln. Und dieses Bild gibt uns gewissermaßen einen äußeren Rahmen für den inneren Geschehensablauf. Die Farbe, die hat übrigens nichts zu bedeuten. Ich habe nur irgendwo geklickt und ist bunt geworden. Ich fand es lustig. Der Lobpreis aber in der Mitte, der ist absichtlich fett, weil ich tatsächlich meine, dass er uns auch eine gute Mitte gibt, nicht nur strukturell zwischen den Kapiteln, sondern auch zwischen der Außen- und der Innensicht des Autors auf das Geschehen. Zugleich kann es auch uns einfach ermutigen, das Lob Gottes auch in das Zentrum unseres Lesens und unseres Hörens zu nehmen. In diesem Sinne, lasst uns staunen, wie Gott seinem Volk eine neue Hoffnung hier gibt und ja, wie er in dem Prozess der Reformation vorgeht. Sofern du an dieser Stelle noch keine Bibel zur Hand hast, solltest du spätestens jetzt auch deinen Nachbarn hilfesuchend anlächeln und er reagiert mit etwas Glück darauf und rüstet dich mit dem Schwert des Glaubens aus. Ansonsten schlag gerne Esra 7 auf. In den ausgegebenen Bibeln ist das Seite 365, so wie das Jahr Tage hat. Mit der Grobgliederung im Rücken will ich jetzt chronologisch mit euch durch diesen Text gehen und dabei die Geschehnisse zunächst einfach erfassen. In den ersten 10 Versen erfahren wir so ein paar Eckdaten, einfach zu der Haupthandlung zunächst. Euren Blick möchte ich aber ganz gerne insbesondere auf die Frage lenken, wer die Hauptakteure sind. Wer sind eigentlich die Hauptakteure? Welche seht ihr? Ich lese uns zunächst die Verse 1 bis 10. Nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Artasasta, des Königs von Persien, dass Esra, der Sohn Sirajas, des Sohnes Asajas, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Schalums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Achitubs, des Sohnes Amaias, des Sohnes Asajas, des Sohnes Merajots, des Sohnes Sirachias, des Sohnes Ussis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pineas, des Sohnes Eleasers, des Sohnes Aarons, des obersten Priesters, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohl bewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israel, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die gute Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und den Leviten, von den Sängern und Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf, im 7. Jahr des Königs Artasasta. Und er kam im 5. Monat nach Jerusalem im 7. Jahr des Königs. Denn am 1. Tag des 1. Monats begann der Hinaufzug von Babel. Und am 1. Tag des 5. Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Wer sind also die Hauptakteure? Nun, ich denke, wir sehen einfach zunächst primär Esra. Aber wenn wir uns Vers 6 am Ende anschauen, dann lesen wir auch von zwei weiteren Akteuren. Es heißt dort über Esra: Der König gab ihm alles, was er erbat, weil die gute Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Demnach wurden hier neben Esra auch zwei weitere Akteure aktiv, nämlich der persische König und Gott. Und das ist interessant, oder? Esra scheint nämlich eigentlich total abhängiger Bittsteller hier zu sein. Und doch wird er uns als zentrale Person vorgestellt. Am meisten erfahren wir über ihn. Und drei Aspekte werden hinsichtlich Esra dabei hervorgehoben, nämlich seine Abstammung, seine Fähigkeiten und sein Charakter. Abstammung, Fähigkeiten, Charakter. Zu Esras Abstammung lesen wir in den Versen 1 bis 5, dass er zunächst einfach der Sohn Sirajas ist und seine Linie auf den ersten Hohepriester Aaron zurückgeht. Wozu sollen wir das wissen? Nun, Seraja war der letzte Hohepriester des alten Tempels, der von Nebukadnezar zerstört wurde. Das ist wichtig, weil es uns einerseits zeigt, dass Esra nach dem Gesetz Mose für den hohepriesterlichen Dienst berufen war. Andererseits zeigt es uns auch, dass Gott an seinem Bund festhält und nicht nur den Tempel am alten Ort wieder aufbaut, sondern auch das alte Priestergeschlecht wieder einsetzt. Was zeigt das uns? Es zeigt uns, dass Gott, unser Gott, ein Gott der Treue ist, ein Gott der Treue und Kontinuität, der seinen Bund mit seinem Volk einfach nicht vergisst. Zu Esras Fähigkeiten können wir in Vers 6 außerdem lesen, dass er wohl bewandert im Gesetz Mose war. Das ist ein toller Ausdruck, wie ich finde, dafür, dass Esra einfach die Haupt- und Nebenwege der Tora einfach in- und auswendig kannte und ja wie ein erfahrener Bergführer vielleicht seine Lieblingsstrecken kannte, so kannte sich einfach Esra aus. Und wie dieser Bergführer war auch Esra befähigt, seine Begleiter zu leiten. Denn um mal so eben Kind und Kegel eine Strecke, wie von Leipzig nach Rom etwa, in 4 Monaten zu führen, das braucht schon einiges. Und diese Abstammung und seine Fähigkeiten, die verliehen Esra natürlich auch Autorität im Volk. Und diese Autorität, die wurde gestützt durch den Charakter Esras. Und von dem lesen wir in Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und das gefiel Gott. Und deswegen heißt es schon in Versen 6 und 9 zweimal, dass die gute Hand des Herrn über Esra war. Esra war also ein fähiger Leiter, er war ein starker Charakter und obendrein hatte er auch noch das richtige Blut. Und wenn ihr mich fragt, das klingt erstmal nach einem epischen Start in eine amerikanische Heldengeschichte. Und was fehlt bei so einer amerikanischen Heldengeschichte natürlich für das perfekte Drehbuch? Richtig, eine schöne Mission und ein Haufen Probleme. Oder habt ihr schon mal einen Held ohne Spezialauftrag und ohne Probleme gesehen? Naja, gut, zwei oder drei haben schon mal einen Actionfilm geschaut. Der Rest erkennt das Muster auch von Rosamunde Pilcher, nur dass da Mission, Probleme und Zeitpunkt der Probleme immer gleich sind. Okay, lesen wir weiter. Und jetzt ist Theo dran. Er wird uns ab Vers 10 in der Lese leiten. Wir stellen uns die Frage dabei, was ist eigentlich Esras Mission?
Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasaster dem Priester Esra gab, dem Schriftgelehrten, der gelehrt war an den Worten der Gebote des Herrn und seiner Satzungen für Israel. Artasaster, der König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels, ausgefertigt und so weiter. Es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu gehen. Weil du von dem König und seinen 7 Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen, nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, und um das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben. Dazu alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz von Babel bekommen wirst, samt der Gabe, die das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes in Jerusalem. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer, samt den dazugehörigen Speisopfern und Trankopfern und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun gut erscheint, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Und was sonst noch für das Haus deines Gottes notwendig sein wird, was du ausgeben musst, sollst du aus der Schatzkammer des Königs ausgeben. Und ich, der König Artasaster, habe allen Schatzmeistern jenseits des Stromes befohlen, dass alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordern wird, pünktlich ausgegeben werden soll. Bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Kor Weizen und bis zu 100 Bat Wein und bis zu 100 Bat Öl und unbegrenzt Salz. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit großer Sorgfalt ausgeführt werden, damit nicht ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommt. Ferner sollt ihr wissen, dass ihr nicht berechtigt seid, Steuern, Zoll und Weggeld irgendeinem Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener und Diener im Haus dieses Gottes aufzuerlegen. Du aber, Esra, setze nach deinem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sie nicht kennt, den sollt ihr sie lehren. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden. Es sei zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis.
Ja, also auf den Punkt gebracht. Was ist also Esras Mission? Schauen wir in Vers 14. Esra soll mit dem willigen Volk Israels nach Jerusalem ziehen, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem nach Gottes Gesetz durchzuführen. Ab Vers 15 wird aufgeführt, was sie dabei auch alles mitnehmen sollen. Das ist der zweite Punkt. Und drittens, schließlich ab Vers 25 heißt es, dass Esra ein Rechtssystem aufbauen soll und dabei sollen das Gesetz Gottes und das Gesetz des persischen Königs gelehrt werden. Esras Mission hat also mit dem Auszug, dem Transport und dem Gesetz zu tun. Lesen wir an dieser Stelle einfach weiter, die Verse 27 und 28. Die Kamera, die zoomt hier so ein bisschen auf Esra und lässt ihn ganz persönlich Antwort geben. Wie reagiert Esra auf seine Mission? Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen, und der mir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen mächtigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war, und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Ein schöner Lobpreis, oder? Wie reagiert Esra auf seine Mission? Esra reagiert mit Freude und mit Lobpreis. Aber wenn wir es genau sehen, er hatte auch etwas Angst, was wir in dem Ausdruck in Vers 28, dass Esra Mut fasste, erkennen können. Doch Esra vertraute auf die Hand Gottes und er freute sich an Gottes Hilfe, die er dann auch erfuhr. Esra ruft also aus, der Held, das bin nicht ich. Ohne Gott kann ich nichts tun. Esras Rolle nach diesem Verständnis ist ziemlich klein, oder? Jetzt haben wir also in Esra einen Held, der kein Held sein möchte. Wenn wir ehrlich sind, das hatten wir schon so ein bisschen vermutet, dass Gott auch diese Rolle ausfüllen sollte. Aber wozu lesen wir dann ständig von Esra? Beziehungsweise, ist diese Frage überhaupt wichtig? Am Ende zählt doch, dass die Mission erfüllt wird, oder nicht? Es fragt doch auch keiner, wer die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Wichtig ist doch, dass sie fiel, oder? Lassen wir das so stehen und wenden uns dem 8. Kapitel zu. Kommen jetzt die Probleme bei der Erfüllung der Mission. Dazu überspringe ich zunächst die Namensauflistung der Ausziehenden zu Beginn des Kapitels und lese uns die Verse 15 bis 20. Dort heißt es: Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt. Und wir lagerten dort 3 Tage lang. Und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Da ließ ich die Obersten Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharja und Meschulam rufen und die verständigen Männer Jojarib und Elnathan. Denen gab ich Befehl an Iddo, den Obersten in dem Ort Kasifja, und legte die Worte in ihren Mund, die sie zu Iddo und seinem Bruder, den Tempeldienern in der Ortschaft Kasifja, reden sollten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes herbrächten. Die brachten uns dank der guten Hand unseres Gottes über uns, einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serebja, samt seinen Söhnen und seinen Brüdern 18 Mann. Und Hasabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Meraris, samt seinen Brüdern und ihren Söhnen 20 Mann. Und von den Tempeldienern, welche David für die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten, 220 Tempeldiener, alle waren mit Namen angegeben. Kommen also die Probleme. Aber hallo, das erste steckt schon in der Auflistung der Namen vorab. Wieso sind eigentlich diese Rückkehrer noch da? Offensichtlich war es so, dass bei dem ersten Aufruf zur Rückkehr nicht alle gefolgt sind. Wenn man die Namensliste hier und die Namensliste des ersten Auszugs im Kapitel 2 vergleicht, zeigt sich zudem auch, dass da einige Überschneidungen sind. Das heißt, ganze Familien, sie waren über Jahre hinweg getrennt, offenbar weil Babylon einfach bequemer gewesen ist für einige. Und genauso ist es mit den Leviten. Die hatten einen stressigen Dienst beim Gottesdienst vor Augen. Erinnern wir uns allein an die Vorschriften im Buch Levitikus. Nicht einer wollte von denen zunächst mitkommen. Die mögen gedacht haben, das Opfer, das kann doch wer anderes bringen, und zwar im doppelten Sinne. Aber wir sehen wieder in Vers 18 geschrieben, dass sich letztlich alles zum Guten wendet, dank der guten Hand unseres Gottes. Schau mal, wie liebevoll ist das denn? Die Zweifler, die kommen und sie bekommen eine zweite Chance. Familien, sie werden hier wieder vereint. Es finden sich opferbereite Priester. Gott ist unendlich freundlich. Lesen wir zusammen den letzten Abschnitt und fragen uns dabei, wie wurde diese Mission letztlich erfüllt? Theo liest uns dabei nochmal ab Vers 21.
Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott und von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Herr und einen Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott. Und er erhörte uns. Und ich sonderte von den obersten Priestern 12 aus, nämlich Serebia und Hasabia, und mit ihnen 10 von ihren Brüdern. Und ich übergab ihnen das abgewogene Silber, das Gold und die Geräte, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes, das der König und seine Räte und Fürsten und ganz Israel, das sich dort befand, als Hebopfer gegeben hatte. Ich übergab ihnen aber abgewogen in ihre Hand 650 Talente Silber und an silbernen Geräten 100 Talente und 100 Talente Gold. Auch 20 goldene Becher, die waren 1000 Dareiken wert, und 2 Geräte aus Gold glänzenden gutem Erz, kostbar wie Gold. Und ich sprach zu ihnen, ihr seid dem Herrn heilig, und die Geräte sind auch heilig, und das Silber und Gold ist dem Herrn, dem Gott eurer Väter, freiwillig gegeben. So seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es abwägen werdet vor den Obersten der Priester und Leviten und den Obersten der Väter von Israel in Jerusalem, in den Kammern des Hauses des Herrn. Da nahmen die Priester und Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte entgegen, um sie nach Jerusalem zum Haus unseres Gottes zu bringen. So brachen wir vom Fluss Ahava auf am 12. Tag des 1. Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns, und er errettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage lang aus. Aber am 4. Tag wurde das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen, in die Hand Meremuts, des Sohnes Urias, des Priesters, übergeben. Mit ihm war auch Eleazar, der Sohn des Pineas, und mit ihm Josabat, der Sohn Jeschuas, und Noadia, der Sohn Binuis, die Leviten. Alles nach Anzahl und Gewicht, und das ganze Gewicht wurde damals aufgeschrieben. Und die Kinder der Wegführung, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, brachten dem Gott Israels Brandopfer dar. 12 Jungstiere für ganz Israel, 96 Witter, 77 Lämmer, sowie 12 Böcke zum Sündopfer, alles als Brandopfer für den Herrn. Und sie übergaben die Befehle des Königs, den Satrapen des Königs und den Statthaltern jenseits des Stromes. Da unterstützten diese das Volk und das Haus Gottes.
Dann nochmal die Frage, wie wurde diese Mission erfüllt? Vers 21. Das Volk demütigte sich. Es machte sich von Gott abhängig vor diesem Antritt der gefährlichen Reise. Und sie vertrauten auf Gottes Kraft, nicht auf militärische Begleitung. Vers 22. In den Versen 24 bis 29 sehen wir außerdem, dass die Verantwortung für den Transport der ganzen Gaben auch auf mehrere Schultern verteilt wurde. Und das Ergebnis dieses Gemeinschaftsprojektes, das lesen wir in Vers 31. Dort heißt es, so brachen wir vom Fluss Ahava auf, und die Hand unseres Gottes war über uns, und er errettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Fassen wir die Geschehnisse nochmal zusammen. Wir lasen, wie Esra eine Spezialmission bekam und diese begann auch erfolgreich umzusetzen. Held der Geschichte in allem ist aber Gott. Hier eine kurze Verschnaufpause, Gehirnwässern und dann auf zum Gipfelkreuz. Haltet aus, da oben ist die Aussicht am besten. Denn worüber wollten wir nochmal gleich reden? Wir wollten über Reformation sprechen. Wir hatten die Fragen aufgeworfen, wie das wohl aussieht. Was würde Gott so machen? Beziehungsweise wir als seine Gemeinde, brauchen wir To-Do-Listen oder Tools? Was ist eigentlich unser Job? Und das können wir beantworten, wenn wir sagen können, warum und wie die Reformation zu Zeiten Esras ablief. Und dazu lasst uns nochmal in den Lobpreis von Esra schauen, Kapitel 7, 27. Dort heißt es, gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen und der mir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen mächtigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Warum geschieht hier Erneuerung und Reformation? Weil Gott sich verherrlichen will, im Tempel, der im Neuen Testament mit den Heiligen seiner Gemeinde gleichgesetzt wird. Und wie geschieht diese Reformation? Durch Gottes Hand allein, durch machtvolles, gnädiges Eingreifen Gottes. Das ist das, was Esra hier feiert. Und Esra weiß, Gott ist die Autorität und das Haupt über die Gemeinde. Gott lenkt die Geschicke des Einzelnen und des Volkes souverän und voller Güte. Gott allein hat alles unter Kontrolle, nicht Esra. Und ich möchte das mit einem kleinen Ausrufezeichen hier noch versehen, indem ihr mit mir Jeremia 16,21 aufschlagen könnt. Das ist die Seite 556. Dort prophezeit Jeremia zur Wiederherstellung Israels nach der Gefangenschaft in Babylon wie folgt. Darum siehe, 16,21, darum siehe, ich werde sie diesmal wissen lassen, werde sie meine Hand und meine Macht erkennen lassen, und sie sollen erfahren, dass mein Name Herr ist, Jahwe ist. Das ist eine von vielen Stellen. Die Hand des Herrn, seine Macht und der Name des Herrn, also Jahwe, sollen erkannt werden. Alles, was wir hier gerade lesen, Gott hat es schon lange vorher mit langer Hand vorbereitet. Gott ist souverän, alles ist unter Kontrolle. Wenn aber doch Gott alles unter Kontrolle hat, wozu dann dieser Esra? War Esra am Ende nur eine Marionette in Gottes Hand? Nein, sondern Esra gebrauchte Esras Fähigkeiten. Es war ein Miteinander, in dem Esra aber aktiv werden musste. Und das spiegelt sich auch in Esras Namen wider. Esra bedeutet, Jahwe hilft. Jahwe hilft, das heißt, Gott gab den Anstoß. Gott führte auch, aber Esra konnte deswegen nicht schön Däumchen drehen. Es war Esra, der die Häupter von Israel versammeln musste. Es war Esra, der organisieren musste. Und es war Esra, der, als keine Leviten kommen wollten, den Boten die richtigen Worte in den Mund legen musste. Das heißt also letztlich, dass Gott Führung gibt, er aber zum Wohl für seine Gemeinde in Gemeinschaft mit seiner willigen Gemeinde agieren möchte. Und Esra war dazu bereit, sich gebrauchen zu lassen und einen harten Job als Hohepriester wahrzunehmen. Wir können das als persönliches Opfer hier auch von Esra durchaus ansehen, denn er hätte ganz einfach ein ruhiges, komfortables Leben in Babylon wählen können. Für uns heißt es mit Blick auf Reformation, wenn wir nun heute Erneuerung sehen wollen, dann müssen wir wissen, dass Gott souverän ist. Wir aber auch das tun können und sollen, was Gott durch uns tun will. Und das drückt im Neuen Testament Epheser 2,10 wie folgt aus. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, leben sollen. Wir können also festhalten, Reformation geschieht durch Gottes souveränes Handeln. Er gebraucht dafür willige Gläubige, die opferbereit sind und mitarbeiten. Oder wie Jesus das ausdrücken würde, Nachfolger, die bereit sind, ihr Kreuz täglich aufzunehmen. Wir wissen jetzt, wir sollen aktiv mitarbeiten, damit Reformation gelingt. Genügt denn diese Erkenntnis, genügt der gute Wille nach dem Motto, wo ein Wille, da doch ein Weg? Die Antwort, die steht hinter der Frage, warum Esra und nicht jemand anderes? Und dazu lasst uns nochmal Esra 7,10 lesen. Dort heißt es, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Seht ihr das denn? Es bezieht sich auf die gute Hand des Herrn über Esra in Vers 9. Gott wollte also mit Esra zusammenarbeiten, weil Gott sein Herz kannte. Und das können wir übrigens ganz schön auch rumdrehen. Esra wollte mit Gott zusammenarbeiten, weil er Gottes Herz kannte. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Wie sah nun diese Herzenshaltung aus, die Esra hatte? Er wollte Student des Wortes, Täter des Wortes und Lehrer des Wortes sein. Student, Täter, Lehrer. Nicht Professor, nicht Held der Arbeit, nicht Genie, sondern Student, Täter und Lehrer. Übrigens nach der Ausrichtung des Herzens. Was ist also das perfekte Teamplay für Reformation? Es ist eine Gemeinde Gottes, die im Vertrauen auf Gottes Souveränität Gottes Wort ins Zentrum stellt und sich aktiv danach ausstreckt, Student, Täter und Lehrer des Wortes zu sein. Alles andere, das folgt daraus. Die Gemeinde Gottes, sie wird im Vertrauen anrufen. Sie wird sich von Gott abhängig machen. Sie wird in Notlagen um geebnete Wege bitten. Sie wird Rettung erfahren. Sie wird sich gut organisieren und Verantwortung aufteilen. Sie wird treu, fleißig und mit Detailliebe ans Werk gehen. Alles, wie wir es in Kapitel 8 gelesen haben. Und sie wird Gott alle Ehre geben, so wie Esra. Damit sind wir am Gipfelkreuz der Predigt angekommen und stellen wir uns da mal auch gedanklich hin. Wir können alle Höhen und Tiefen so überblicken. Wir sehen alle Berge, Täler, wenn wir wollen, das volle Programm. Was meint ihr eigentlich? Was ist unsere Spezialmission für diese weite Welt mit ihren Höhen und Tiefen? Es steht geschrieben, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Vielleicht macht dir das Angst. Vielleicht fühlst du dich überhaupt nicht dazu in der Lage, das zu erfüllen. Und das kann ich wirklich gut verstehen. Aber wir sind da auch in guter Gesellschaft mit Esra. Auch Esra hatte Angst. Aber greif mal neben dich. Da steht das Kreuz, das Zeichen des Siegs. Esra hat durch die Gnade des Herrn Mut gefasst. Es ist dieselbe Gnade, die wirklich jeder Christ erfahren hat. Die Gnade, als Jesus Christus am Kreuz für die Sünden seines Volkes blutig starb. Damit wir mit seiner Auferstehung Mut fassen, Zuversicht gewinnen. Jesus Christus ist Gott, er ist König, er ist der Retter aus allen Sünden. Und es ist unser Auftrag, das nicht zu verschweigen. Und darum lasst uns das mutig tun, auch in der neuen Woche. Lasst uns auch wie Esra das mit Freude und mit Lobpreis gegenüber unserem Retter tun. Und Jesus wird mit uns sein. Ich lade uns einfach ein, auf diese Worte jetzt still im Gebet noch zu antworten. Und ich würde schließen mit in Jesu Namen. In Jesu Namen.